You're listening to Radio Golf Show.
Qualität im Zeichnis jetzt auf. Okay.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer ersten Nummer im November. Mein Name ist Frank Förster und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und Mann, oh Mann, haben Sie sich eine feine Folge ausgesucht, um einzuschalten. Der weiße Pakistani ist hier. 259 Länderspiele für Deutschland hat er absolviert. Zweimal war er deutscher Meister, viermal Europameister. 1982 war er Vize-Weltmeister. Und 1984 und 88 gewann er bei den Olympischen Spielen in Los Angeles bzw. Seoul die Silbermedaille und zählte zu seiner aktiven Zeit zu den besten Hockeyspielern der Welt. Er war der erste echte Hockey-Profi und vielleicht sogar einer der ersten Athleten, der eine Randsportart hauptberuflich ausgeübt hat. Er war der erste deutsche Hockeystar überhaupt und heute ist er hier. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Stefan Blöcher. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke, Frank.
Ja, wir werden Spaß haben. Und lass uns doch sofort mit dem Thema Hockeygott anfangen.
Ja.
Halbfinale, Olympische Spiele, Seoul 1988, Deutschland gegen die Niederlande. Du bekommst vom Gegner einen Hockeyball mit über 130 km/h. An den Kopf geknallt. Einschlag knapp hinter der Schläfe. Du warst bewusstlos und wie du später selbst gesagt hast, Glück gehabt, dass du überhaupt überlebt hast. Und Gott sei Dank hast du es überlebt. Aber nach der Bewusstlosigkeit wollte dich der Notarzt mit der Frage nach dem Spielstand auf mögliche Schäden testen. War deine Antwort 1-1, du Arschloch?
Genau, das war meine Antwort, weil es war ein besonderes Turnier und wir lagen 1-0 hinten. Ich habe den Ausgleich geschossen. 5 Minuten später kriege ich den Ball wirklich hier an die Schläfe. Hier ist immer noch eine Delle drin, ein bisschen weiter nach vorne. Es war ein Zentimeter. Sieht dein Leben anders aus? Vielleicht tot, vielleicht Rollstuhl, vielleicht bleibende Schäden. Und ich war 2, 3, 4 Minuten in einer anderen Welt und habe diese andere Welt genossen. Es war so ruhig, es war so still, es war alles so friedlich, du hattest keine Schmerzen, das ganze Anstrengung dieses Spiels war komplett weg, aus dir rausgelöscht. Und die haben an mir rumgeschüttelt und Wasser ins Gesicht und habe gedacht, Mensch, lass mich doch hier schlafen, ich bin doch jetzt eigentlich fein mit mir. Und irgendwann haben sie mich dann wieder wach bekommen und dann diese Frage, die haben mich 4, 5 Mal gefragt, wie steht's denn, wie steht's denn, wie steht's denn? Das ging mir so auf den Keks, weil ich eigentlich in dieser Situation so in mir war. Dann habe ich eben diesen Satz gesagt, 1-1, du Arschloch. Das stimmt. Aber das war schon das Letzte, was ich gesagt habe. Dann bin ich wieder eingenickt und bin dann im Krankenhaus, also der Hubschrauber ist in der Zwischenzeit gelandet. Und bin dann ins Krankenhaus geflogen und hatte eine schwerste Gehirnerschütterung und konnte im Finale leider nicht spielen.
Ja, aber du hast das Finale dann aber zugeschaut, beim Finale zugeschaut. Und da waren die Engländer, die Briten, sage ich mal, nicht die Engländer, die Briten, ja eigentlich der Underdog. Aber wir haben es dann leider nicht auf die Reihe gekriegt. Aber das waren ja deine letzten Olympischen Spiele. 84 hattest du ja auch die Silbermedaille gewonnen, habe ich mir letztens auch auf YouTube angeschaut, in der Verlängerung gegen Pakistan. 1980 war ja der Boykott in Moskau. Wie hat der dich mitgenommen?
Ja, das ist ja, wenn als junger Mensch oder wenn du deine Sportart anfängst, hast du ja irgendein Ziel oder einen Traum und lebe deinen Traum, sagt man so, aber das ist wirklich wahr im Sport. Ich wollte unbedingt Nationalspieler werden und ich wollte unbedingt Olympische Spiele erreichen. Und dann wirst du nominiert und bist im Kader für die Olympischen Spiele in Moskau. Und dann hat der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt angerufen. Wir waren gerade auf der Europameisterschaft in Zürich, was wir gewonnen haben. Und dann sagt er, meine Herren, ich muss Ihnen leider die traurige Mitteilung machen, hat sich mit unserem Kapitän verbinden lassen, Michael Peter, und sagt, Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat entschieden, dass kein deutscher Athlet aufgrund des Einzugs der Sowjetunion in Afghanistan, deswegen haben wir uns entschlossen, dass Deutschland die Olympischen Spiele boykottiert. Und da bricht für dich oder für uns alle, die damals in dem Kader waren, wir waren damals die beste Mannschaft, wir wären eigentlich Kandidat gewesen für eine Medaille und dann kriegst du diese traurige Mitteilung, dass du nicht hinfahren kannst. Bricht für dich eine Welt zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das nochmal. Wir greifen an für 84. 4 Jahre ist im Leistungssport eine verdammt lange Zeit. Du musst mental jeden Tag bereit sein, alles zu geben, in den Spielen alles zu geben. Du musst Glück haben, dass du keine schwere Verletzung hast. Und du musst hoffen, dass du stark genug bist, um 4 Jahre später wieder in den Olympiakader zu kommen. Das ist mir dann gelungen. Und dann haben wir das Endspiel erreicht und ich habe im Endspiel ein sehr schlechtes Spiel gemacht und hatte 200-prozentige Torchancen, weil ich im letzten Moment nicht mehr fokussiert war auf die Situation und wir haben leider in der Verlängerung 2-1 verloren.
Aber du hast ja damals nicht nur Hockey gespielt, du hast auch studiert, und zwar ab 83 an der Sporthochschule in Köln. Kannst du ein bisschen von der Zeit erzählen und vielleicht, ich meine, ich habe irgendwo auch gelesen, dass du mit 12 oder 13 als der beste Nachwuchsspieler im Hockey gewählt worden bist oder wer immer das entschieden hat. Gab es irgendwann mal in deiner Zeit und wie du zum Hockey gekommen bist, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, als Jugendlicher, wo du, ich denke mal, sehr viel Zeit investiert hast, wo der Gedanke kam, boah, ich kann nicht auf die Party gehen, ich kann nicht zu der Geburtstagsfeier gehen, ich muss dahin und dahin und dahin, jetzt schmeiße ich alles in die Ecke.
Nee, also diese, fangen wir mal also das hatte ich nie. Es gibt natürlich, ich bin hier in Wiesbaden aufgewachsen und bin in die Schule gegangen, Oranienschule, Abitur gemacht und bin so ab 13, 14, das hat meine Mutter immer so ganz geschickt gemacht, die mich auch entdeckt hat und die erste Mannschaft um mich aufgebaut hat. Und dann hat die immer gesagt, warst du eigentlich heute schon auf dem Hockeyplatz? Oder hast du heute schon trainiert? Und da habe ich, okay, Mama, geh mir doch nicht auf den Keks. Aber die hat mich dann so getriggert, dass ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe und bin dann auf den Hockeyplatz gefahren und kam abends, wenn es dunkel war, wieder zurück, batschnass geschwitzt, verdreckt und auf dem Aschenplatz damals. Aber ich hatte das nie. Und wir hatten hier so eine Kirche, wo sich die Jugendlichen immer getroffen haben. Und die haben dann früher immer angefangen, Bier zu trinken, Mettbrot zu essen, zu rauchen. Und die hab ich gesagt, nee, Jungs, tut mir leid, ich habe keine Lust auf Bier, auf Mettbrot und auch keine Lust auf eine Zigarette. Ich habe gleich noch Training und ich fahre auf den Platz. Und das war eine schwere Entscheidung, weil bei denen war ich dann Außenseiter. Also, die haben mich also immer gefrotzelt, du Spießer, du blöder Hund. Und ich habe für mich gedacht, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, sich gegen Partys, Alkohol, Nikotin und Mettbrot zu entscheiden, sondern einen Weg als Sportler zu gehen. Und wenn ich die ehemaligen Mitschüler aus der Volksschule jetzt sehe, glaube ich, war das der richtige Weg. Und dann Hockey musst du immer überlegen. Da habe ich meine erste Profistation, das war in Limburg, da war ich 18, habe den Wiesbadener Tennis- und Hockeyclub verlassen, bin zum Limburger Hockeyclub, habe dann eine Lehre gemacht als Einzelhandelskaufmann und dann zu deiner Anfangsfrage hat mich der damalige Stahlikon Otto Wolf von Amerungen, der mit Helmut Kohl um die ganze Welt gereist ist, um seine Stahlprodukte irgendwo anzupreisen. Der war Präsident von Rot-Weiß Köln und der hat mich zu Rot-Weiß Köln gelockt. Das war eine sehr spannende und eine sehr tolle Zeit, diese Menschen kennenzulernen. Und dann habe ich angefangen, an der Sporthochschule Diplom-Sportlehrer zu studieren. Und das heißt, habe das auch abgeschlossen nach 6 Jahren oder 7 Jahren. Mit der Diplomarbeit die Entstehung des Sportlerherzens und die Rückentwicklung eines Sportlerherzens. Und habe nebenbei auch dort in Köln würde ich sagen, für junge Jahre ist die Stadt mit der größten Versuchung, das kölsche Leben, kölsche Mentalität, Nachtleben, Kneipen. Habe viele tolle Freunde dort kennengelernt, Carlo Trenart, Heiner Lauterbach, Boris auch schon und dann so. Wir waren so eine Sportclique und das in dieser Stadt mit den besten Diskotheken, den besten Frauen. Aber auch dort habe ich es geschafft, immer zu 90, 95% diszipliniert werden. Da kam immer der Spruch, wer abends was saufen kann oder was trinken kann, der muss am nächsten Tag das Doppelte laufen. Und das habe ich Gott sei Dank beibehalten.
Ja, Ja, ich habe mich leider für den Alkohol, das Mettbrötchen und die Kippe entschieden, damals 1974. Aber war es von Anfang an Hockey bei dir oder fing es mit Fußball, Tennis irgendwie anders an oder war es von Anfang an Hockey?
Das war alles, was mit Bällen zu tun hatte, Ballgefühl. Meine Eltern sind Gott sei Dank in einem Tennis- und Hockeyclub, im Wiesbadener Tennis- und Hockeyclub groß geworden. Und ich bin praktisch immer mitgenommen worden, sowohl auf Tennisplatz als auch am Hockeyplatz. Und ich bin dann irgendwann mal, bildlich gesagt, aus dem Kinderwagen auf den Hockeyplatz gefallen. Und ich habe dann zeitgleich Tennis und Hockey angefangen und war im Tennis, galt ich auch als Talent. Aber mich hat der Einzelsport nicht so fasziniert, sondern mir hat es mehr Spaß gemacht, mit Gleichaltrigen, Sieg, Niederlage, Reisen, und Mannschaftssport hat mich mehr begeistert.
Ja. Interessant ist auch diese Verbindung zwischen Hockey und Tennis, denn ich war damals in den Anfang der 70er in Erlangen, beim Turnerbund Erlangen, und die hatten auch Tennis und Hockey, waren die beiden großen Sportarten. Und du hast gerade vorhin gesagt, du hast das Wort Spießer benutzt. Galt Hockey damals irgendwie fast als eine Elitesportart, so wie Tennis?
Ja, es waren ja meistens, waren das Tennis- und Hockeyclubs. Und das waren schon immer auch damals mit die schönsten Lagen in der Stadt, Rot-Weiß Köln am Stadtpark, am Stadtwald, in Hamburg die Clubs, alle so im Wald und so ein bisschen außerhalb der Stadt gelegen, und auch hier in Wiesbaden, hinten im Nerotal mit dem Bach, oben das Schwimmbad auf dem Neroberg. Also das waren schon, wenn man Hockey und Tennis gespielt hatte, gehörte man schon zu den glücklichen Menschen, denen es eigentlich ganz gut ging, ja.
Ja, du hast gerade deine Eltern erwähnt. Erzähl uns doch von der Hockey-Ikone Rosi Blöcher ein bisschen, von deiner Mama.
Ja, das war mein Vater und meine Mutter, die beiden Tennis und Hockey gespielt haben. Und mein Vater war, meine Mutter war meine erste Trainerin, die hat das Talent entdeckt und hat damals angefangen, für mich vor, sagen wir, 63 Jahren, 62 Jahren als Trainerin zu arbeiten. Sie ist heute 93 und trainiert heute immer noch die Kinder und entdeckt Talente, hat also mehrere Nationalspieler und Nationalspielerinnen entdeckt. Und ist im Club immer noch eine Ikone, hat letzte Woche Samstag ihren 93. Geburtstag gefeiert, haben mir fast alle Kinder aus dem Club Happy Birthday gewünscht und schöne Videos gemacht. Und mein Vater war der harte Hund, der war Sportjournalist hier beim Wiesbadener Kurier in leitender Funktion. Und der war so dann mein erster Trainer. Und der hat so diesen harten, der war extrem hart. Also bin ich meine alten Spieler aus dieser Zeit, wir gehen ab und nur zum Hockeyplatz. Das war ein ganz harter Hund, der sehr viel Wert auf Disziplin und so weiter gelegt hat. Ja.
Nach deiner, also du warst der erste Hockey-Profi, habe ich gelesen. Ich kann es mir eigentlich, also der davon wirklich gelebt hat, ich kann es mir eigentlich nicht richtig vorstellen. Aber am Ende deiner Karriere bist du ja dann noch 1991 nach Australien gewechselt, richtig?
Ja, klar. Also also Hockey-Profi war so, musst du dir vorstellen, du bist Student und normalerweise, um das Studium zu finanzieren, musst du in der Kneipe arbeiten oder irgendeinen Job machen. Und wir haben die Vereine bezahlt damals Mark zwischen 3.000 und 5.000 Mark plus Wohnung und so weiter. Und dann kamen relativ viele Sponsoren auf mich zu. Das heißt, in meiner Spitzenzeit habe ich zwischen 300.000 und 500.000 Mark im Jahr als Hockeyspieler verdient. Das war eine Riesensumme. Ich stand mal im Forbes unter den 100 bestverdiensten Sportlern in Deutschland als Hockeyspieler. Verträge mit Maredo, Verträge mit Adidas, Sportbodenhersteller, und. Also ich hatte teilweise bis zu 10 Kunden oder ja, 10 Sponsorenpartner, die meine Karriere begleitet haben und das sehr lange begleitet haben.
Und dann Australien, 91, auch noch mal als Profi und ich glaube als erster überhaupt ins Ausland gewechselt.
Ja, das war, glaube ich, 82, ja. Bin ich eingeflogen nach Australien. Brisbane Blades hieß der Club, da sind wir australischer Meister geworden. Und das Besondere, ja, ich bin als die German Goal Machine, haben die mich verpflichtet. Und die German Goal Machine hatte extreme Ladehemmungen. Ich habe, glaube ich, 4, 5 Spiele kein Tor geschossen, was für mich wirklich außergewöhnlich schlecht war. Und weil das Tempo war extrem, ich habe mit Jetlag zu tun gehabt und hatte auch Heimweh. Aber habe das dann durchgezogen. Ich bin gelandet in Brisbane nach 24 Stunden Flug. Habe mich ein Radiosender mit dem Hubschrauber neben dem am Flughafen abgeholt. Das war der Radiosender B105, Welcome the German Gold Machine in Brisbane. Habe in einem Hotel gewohnt und jeden Tag trainiert, am Wochenende natürlich in Australien, überall gespielt, extreme Entfernung. Und dann sind wir australischer Meister geworden. Und dann hatte ich anschließend einen Profivertrag in Tokio und habe dann in Tokio gespielt. Und das war der erste, einzige Vertrag, den ich abgebrochen hatte. Wir hatten zwei Russen, zwei Pakistani, drei Inder, ein paar Japaner, Engländer. Nee, kein Engländer war nicht dabei, also nur oder Koreaner noch dabei. Und die Kommunikation, das war Horst Wein, Spanier, war Trainer. Und ich habe in einer kleinen Wohnung gelebt und kam mir in Tokio völlig lost vor. Und da bin ich irgendwann hin zum Trainer, wo ich verzichte auf das ganze Geld. Ich will wieder nach Hause. Ich bin nach
Ja.
Hause gefahren.
Aber du hast ja dann auch, ich meine, du warst ja auch schon praktisch als Hockey-Botschafter unterwegs, ob du jetzt noch aktiv warst oder nicht. Ich meine, du hast den Königskindern der Malaysian Royal Family Hockey beigebracht. Ein ehemaliger Präsident von Pakistan hat dich in Teppichen bezahlt, habe ich gelesen. Du hast Hockey nach Mexiko, Äthiopien, Ägypten, Simbabwe, Sambia gebracht. Du warst Trainer von Kuba und Simbabwe, glaube ich. Das war nach deiner aktiven Karriere und war das der erste Schritt, denn wir haben vorhin gesprochen, wir haben zwei Sachen gemeinsam. Eine davon ist, wir sind beide nach 40 Jahren Deutschlandrückkehrer. War das, wo du Deutschland verlassen hast und dann erst nach 35 Jahren wiedergekommen bist? War das der Anfang davon?
Na, der Anfang davon ist, Hockey ist eine Sportart, die weltweit betrieben wird, also hauptsächlich auch in Australien, Japan auch, aber sehr stark in Pakistan und Indien. Und wenn du dir vorstellst, als 20-Jähriger war ich das erste Mal in Pakistan, da habe ich ein sehr tolles Turnier gespielt, in einem sehr asiatischen Stil. Und daher kommt der Name Weiße Pakistani. Also wir hatten jedes Jahr wahnsinnige Reisen rund um die Welt und das in der Zeit 80, 90, wo noch nicht jeden Tag hunderte Maschinen irgendwo hingeflogen sind. Wir waren mit der Nationalmannschaft die ersten, die damals, da war Dubai, besteht aus zwei Hotels. Und da hat uns der Scheich eingeladen, um die Gastarbeiter bei Laune zu halten. Kurz vor Weihnachten haben wir dann, hat er ein Stadion gebaut. Und dann haben wir Holland, Deutschland, Pakistan, Indien, um die indischen, pakistanischen Gastarbeiter bei Laune zu halten. Und dann kam diese Zeit, wo ich für einen Sportbodenhersteller weltweit tätig war. Und der hat mich rund um den Globus geschickt mit der Mission, Hockey zu promoten, darzustellen. Und da war ich wirklich, habe noch in Frankfurt 1880 in der Zeit Bundesliga gespielt und habe mich dann immer freistellen lassen oder habe die Reisen so gelegt oder diese Arrangements, dass sie in die spielfreie Zeit gefallen sind. Also ich war Nationaltrainer in Simbabwe, da gibt es Wahnsinnsgeschäfte, sollte Simbabwe auf die Panamerikanischen Spiele in New York vorbereiten. Ich habe Kuba trainiert, habe Fidel Castro kennengelernt, der kubanischen Nationalmannschaft. Ich war oft mit Rudi Gudendorf, der hat Fußball gemacht als Botschafter für Fußball und ich für Hockey. Und da kam, und das immer auf sehr hohem Niveau, also tolle Hotels und immer viel gespielt. Es gibt eine Anekdote, in Kairo war ich, dann habe ich gespielt die erste Halbzeit für die Police Academy. Wir haben es gegen das Militär gespielt und wir führen in der Halbzeit 3-0. Und ich habe drei Tore für die Police Academy geschossen. Da kommt der oberste General in der Halbzeit und sagt, das Militär hat noch nie gegen die Polizei verloren. Blöcher, ich befehle hiermit, du spielst die zweite Halbzeit fürs Militär. Und ich sage Ihnen nochmal, I tell you one story, we never lose against the police. Und dann habe ich in der zweiten Halbzeit drei Tore geschossen fürs Militär und das Spiel ging 3-3 aus.
Das ist eine tolle Geschichte.
Wahnsinn. Und dann hatte ich die nächste Einladung, bin von da nach Äthiopien, nach Addis Abeba geflogen und habe dort am Flughafen, da war ich der einzige Weiße in einer Maschine, Air Ethiopia war das. Und alle Pilot dunkel, Stewardess dunkel und alle 300 Passagieren dunkel. Und ich war der einzige weiße Blondschopf in dieser Maschine. Und dann hatte ich
Groß.
1,90 groß. Und dann am Flughafen natürlich, bis ich mein Gepäck bekommen habe, musste es ein paar Dollars hinlegen. Und dann habe ich am Flughafen einen Vortrag gehalten und bin von da einen Tag später dann weiter nach Simbabwe geflogen. Und bin dann empfangen worden wie ein Staatsgast mit Air Simbabwe war das. Und dann stand der Rudi Gudendorf nachts, also ich kam sehr spät nachts an, und stand vorm Hotel und hat geheult: Plöcher, this is a paradise.
Rudi
So.
Gutendorf.
Ja, und dann ging irgendwann die Hockeykarriere zu Ende und ich habe irgendwann in Australien angefangen, haben wir alle angefangen, am spielfreien Tag Golf zu spielen. Und dann bin ich ins Golf reingerutscht und wir haben alle von dieser damaligen Nationalmannschaft sind einige Golfpros geworden. Viele haben dann ein einstelliges Handicap gehabt. Und das war dann mein Einstieg am Ende meiner Hockeykarriere, so eine neue Leidenschaft zum Golf zu entdecken.
Ja, und da gehen wir jetzt sofort hin. Eine Abschlussfrage noch zum Hockey. Ein geschätzter Kollege von mir, der früher selbst Hockey gespielt hat, ich habe ihm erzählt, dass du in Podcast kommst. Und ich habe erstmal ganz vorsichtig gefragt, weil ich weiß nicht, wo oder wie oder auf welchem Level er gespielt hat, ob er den Namen Stefan Blöcher kennt. Und seine Antwort war, ja, aber ich habe leider nie gegen ihn gespielt, was ich sehr interessant fand, denn vielleicht hätte er auch sagen können, Gott sei Dank habe ich nie gegen ihn gespielt. Er möchte gerne wissen, ob du ab und zu noch Hockey spielst oder ob den Hockeyschläger ganz an den Nagel gehängt hast.
Also ich habe hier in meiner Wohnung drei Hockeyschläger liegen. Eins, zwei, drei. Ja, das sind immer so besondere Schläger. Und wenn ich im Nerotal auf dem Rosi-Blöcher-Platz bin und mir das Hockeyspiel angucke, dann lasse ich es mir nicht nehmen, so in der Halbzeit oder nach dem Spiel mit so ein paar von den Jungs von der ersten Herrenmannschaft ein paar Bälle zu spielen oder meine Tochter oder dann spielen wir so ein bisschen Hockey. Laufen, sprinten ist schwer, aber so Ballgefühl im Stand, das ist noch da.
Ja, aber so eine Ü60 oder sowas gibt's gar
Nein.
nicht.
Das sind
Das
wir
gibt's
alle
nicht.
über, das sind alles die, die früher nicht gut waren oder nicht richtig top waren. Die treffen sich jetzt alle in diesen Ü60-Mannschaften und die, wenn ich da mitspielen würde, da hätte ich wieder, glaube ich, jede Woche einen gebrochenen Finger oder ein kaputtes Knie.
Und seine zweite Frage ist: Wie spielt es sich eigentlich vor einer Kulisse von beinahe 90.000 begeisterten Pakistanis?
Ja, ich war ja jetzt vor dieses Jahr wieder in Pakistan und war in diesem größten Hockeystadion der Welt in Lahore. Und da stand ich mitten auf dem Platz, es waren sehr, sehr viele Journalisten. Das war das erste Mal seit 1995, dass ein deutscher Sportstar in Pakistan war. Dementsprechend groß war das Medieninteresse. Und dann stand ich da, hatte Tränen in den Augen. Da steht oben so ein Schild, Long Live Pakistan. Und dann ging dieser ganze Film. Und ich wusste genau, wo die Spielerbank war und wo die Zuschauer saßen. Und dann bist du reingelaufen. Das war das 250. Länderspiel von mir und mein 30. Geburtstag. Und da bin ich reingelaufen und war schon sehr, weil dieser Hype um den Hockeyspieler Stefan Blöcher war in Pakistan fast wie Maradona in Argentinien oder Pelé oder Beckenbauer in Deutschland. Es war unvorstellbar. Und dann komme ich ins Stadion reingelaufen und mir singen 80.000 Pakistani Happy Birthday. Und nach dem Spiel werfe ich meinen Schläger ins Publikum. Dann kommt auch wieder ein Militäroberst und hat den Schläger nicht in den Händen, sondern am Unterarm liegen, wie so ein Heiligenstab. Und haben sich tausende Menschen um diesen Schläger geprügelt und sagt dann diesen Satz: Tun Sie das bitte nie wieder, Mr. Blöcher. Die Menschen werden sich töten für diesen Schläger. Und das haben dann auch so meine Mitspieler oder Trainer mitbekommen. Das war schon eine Phase, wo ich sehr abgehoben war. Aber diese Erlebnisse, das haben so ein paar Journalisten, der Peter Penders von der FAZ hat das in ein Buch geschrieben, dass sowas ein Hockeyspieler erlebt, das ist was Einzigartiges. Und das haben sie mir jetzt, nochmal auf 84 zurückzukommen, die Nationalmannschaft, die 84 gegen mich Gold geholt hat oder gegen Deutschland Gold geholt hat, die haben mich eingeladen in Islamabad in so einen Sportclub. Da waren die Spieler da, alle, die mal Gold gewonnen haben, haben mir für mich einen Empfang gegeben. Und dann haben die gesagt: Stefan, du warst derjenige, warum wir Gold gewonnen haben, weil wir haben uns zusammengerissen. Wir haben kein gutes Turnier gespielt. Wir haben gesagt, wir müssen alles tun, um Blöcher zu stoppen und Blöcher zu schlagen. Und daran haben sie sich motiviert. Und das hat der Kapitän, Akhtar Rasool heißt der, ganz harte Persönlichkeit, auch beim Militär jetzt gewesen. Und dann diese Geschichten mit diesem Land Pakistan, besondere Menschen, eine besondere Hockeybegeisterung. Und das, ich hatte jetzt meine Mannschaft hier aus Wiesbaden mit, die haben da vor 10.000 Leuten gespielt, da war als Zweitligamannschaft. Und dieses Land bis heute, dass die mir ein, ich bin durchs ganze Land gefahren, jede Straße war Welcome the German Hockey Legend, ich war in jeder Talkshow, ich war in Wetten, dass von Pakistan. Die haben da eine Einschaltquote, da leben über 200 Millionen Menschen. Das schauen da mal so 60, 70, 80 Millionen Menschen an. Oder wenn du im Frühstücksfernsehen bist, das ist unvorstellbar, dieses, dass ich das jetzt nochmal so erleben dürfte, zweimal.
Ja, ich meine, 90.000, es sind ja Leute drin, man kann gar nicht zählen, wie viele da sind, weil es ja nicht richtig Karten und was weiß ich gibt. Aber man muss sich mal vorstellen, beim BVB, wie viel 83.000, wie viel da sind, dass vor so einer Kulisse ein Hockeyspiel stattfindet, ist Wahnsinn.
Das
Es
ist Wahnsinn.
ist
Da war ich
Wahnsinn.
auch in Holland, haben wir gespielt vor 15, größte Stadt in Holland, ist in Amstelveen, 15.000 oder in England Weltmeisterschaften. Also du wächst dann so rein. Normal Hockey-Bundesliga in meiner Zeit hatten wir so 1.000, vielleicht mal 2.000 in der Richtung, aber auch so Halbfinale und Endspiel, da waren die Hockeyanlagen brechend voll. Und wenn du im Spitzensport so bist, da bist du ein bisschen Narzisst, du bist ein bisschen eitel und dir macht das Spiel, mir das Spiel immer mit den Zuschauern Spaß gemacht.
Ja. Ja, ich meine, diese Zuschauerzahl und ich meine, es fühlt sich an, als ob alle 4 Jahre bei Olympia haben wir dann wieder 80 Millionen deutsche Hockeyfans. Und dann haben wir wieder 3 Jahre, die ganze Zeit dazwischen wieder eine Flaute. Ist das, weil Olympia so groß ist, oder und vielleicht kommen wir jetzt darauf zu sprechen, bevor wir auf die Golfseite gehen. In welcher Pflicht steht der Verband, die Geschichten des Sports zu erzählen und den Sport in Deutschland interessant und bekannt zu machen? Gerade und du als Marketing-Experte, jetzt in der Zeit von sozialen Medien, wer sind die Zielgruppen? Wie bringt man die zum Hockey oder zum Golf?
Also ein sehr schwerer Verband ist ein sehr träges und sehr langsam zu dirigierendes Schiff. Gremien, Landesverbände. Also das ist ein sehr, sehr komplexes und sehr, sehr schwieriges Thema. Ich bin immer der Meinung, es muss so wie ein Profifußballverein oder ein Profi-Handballverein, es muss so eine Sport-Marketing- oder Sport-GmbH geben, und wo die Nationalmannschaft angegliedert ist. Der Dirk Wellen versucht das jetzt mit der Deutschen Hockeyliga, also die Bundesligisten in einem eigenes System zu machen, das macht er sehr gut, das ist eine professionelle Struktur. Dein überträgt das. Also wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Und ich war ja jetzt gerade in Mönchengladbach bei der Hockey-Europameisterschaft. Da waren fast alle Spiele super besucht. Endspiel, Damen und Herren, ausverkauft mit über 15.000 Leuten. Also das ist schon, es gibt schon so eine Hockey-Begeisterung, auch viele Menschen, die mit Hockey nichts zu tun haben, aber sie wissen, es ist eine sehr erfolgreiche Sportart. Du hast keine Ausschreitung, es ist fair, es ist freundlich, es ist so eine nette Family-Atmosphäre und das ist unsere Stärke. Wir müssen uns positionieren, wir dürfen nicht versuchen, Volkssport zu werden, sondern wir müssen vielleicht sogar so ein bisschen wie Golf oder wie Skifahren, so dieses elitäre, feine, familiäre, das Besondere rausstellen. Das wäre mein Ansatz, weil wir haben gar nicht die Kapazitäten, die Spielanlagen, Kunstrasenplätze, Hallenplätze, um 200.000, 300.000 Mitglieder zu haben. Das geht nicht. Sondern das kann in Deutschland nur Fußball stemmen, weil es in jedem Dorf ein, zwei Fußballvereine gibt oder ein, zwei Fußballplätze gibt. Sondern wir müssen eben versuchen, über die Schulen, Schul-AGs, die Talente oder die Kinder, die Hockey spielen würden, an uns heranbringen.
Ja, Hockey und Eishockey. Ich habe es mir so vorgestellt, Eishockey ist Fußball. Und Hockey ist Rugby. Und du hast es gerade gesagt, es gibt keine Ausschreitung. Ich meine, Rugby ist ja auch viel körperlicher und intensiver als Fußball, aber es sind Gentlemen, die da spielen, die nicht versuchen, Faule zu schinden.
Ja, das ist, oder Handball kannst du auch dazu nehmen. Ist auch eine sehr anständige, nette Sportart. Basketball auch. Also
Ja.
diese Ja, Fußball ist ein Phänomen, dass da auch in den unteren Klassen, dass da eine unglaubliche Aggressivität herrscht und sich beschimpft, beschlagen wird, riesige Polizeieinsätze, und das ist bei uns undenkbar. Wenn wir gegeneinander spielen oder Deutschland, Holland, da sind vielleicht zwei Polizisten im Stadion und vielleicht ein Sanitäter. Und das war's, ja.
So, Golf. Wie du schon gesagt hast, in Australien hat dich die Golfbug gebissen und eine Leidenschaft geweckt bei dir. Wie ist es dann von Australien zu deinem Projekt auf Mallorca gekommen, diesen Golfclub zu bauen? Können wir da eine
Ja.
Brücke bauen?
Kann man bauen. Und zwar auch wieder viel Glück, weil wir angefangen haben, Golf zu spielen. Und es gab damals in Deutschland aus den verschiedensten Sportarten, Norbert Schramm Eiskunstlauf, Carlo Trenert, Hochsprung, aus den verschiedenen, Rainer Bonhoff Fußball, Klaus Fischer Fußball. Wir haben alle die Leidenschaft, unser Hobby gehabt, Golf zu spielen. Und dann wurde der Eagles Charity Golf Club gegründet mit Beckenbauer, Otto Waalkes, Schauspieler Sascha Heen, die ganzen Sportler, die ich genannt habe, Karl Allgöwe aus allen Bereichen. Handball, Erhard Wunderlich, der Welthandballer des Jahres. Und dann bin ich aufgenommen worden. Das ist jetzt 25 Jahre, 26 Jahre her. Und bei einem der ersten Turniere habe ich auch meine damalige Frau, das war in Rosenheim, in der Nähe von Rosenheim am Chiemsee, meine damalige Frau kennengelernt und in diesen Club aufgenommen worden. Diesen Club, Eagle Charity Golf Club, bin ich sehr dankbar, weil das mir meine erste Berufsstation, das war im Golf, eröffnet hat. Ich war lange bei dieser Sportbodenfirma Balsam, und dann war ich bei einer Agentur in Frankfurt, habe immer noch in Frankfurt Hockey gespielt. Und diese Agentur hatte den Kunden Wiesensee, Golfclub Wiesensee, Bensing Sport und Gesundheitsakademie. Und da bin ich hin zum Eröffnungsturnier. Und da hat mich ein Freund, dem Inhaber, Herrn Bensing, vorgeschlagen, sagt der Stefan Blöcher, das wäre eigentlich dein idealer Sportdirektor, Golfmanager, Geschäftsführer, wie du es nennen willst. Und 2 Wochen später hatte ich den Job im Golfbereich und habe diese Golfanlage im Westerwald aufgebaut. Da war ich von 1995 bis 99 und habe dann gleich erkannt, dass Golf eigentlich, das war in dieser Zeit, war Zählspiel, da war Golf noch anders, wie es jetzt ist. Da waren Turniere mit 110, 120 Leuten, aber ich habe Golf immer gesehen als Event. Und dann habe ich so den Uwe Seeler Golf Trophy geholt und den ersten Hole in One für 1 Million Mark ausgespielt. Ich habe das Howard Carpendale Turnier gemacht, wo Howard unten im Salome-Zelt direkt am See gesungen hat. Ich habe die Kartoffel Trophy gemacht, wo sich der Kartoffelbauer, wo den Kartoffeln aufgewogen wirst. Immer viel Musik, viel gutes Essen, tolles Halfway-House. Also habe diese 5 Jahre Golf als Lifestyle aufgebaut und diesen Club auf über 2000 Mitglieder hochgeschossen. Direkt am See, Events auch im Winter gemacht, Eisgolf auf dem See, da haben wir eine Eisstadion gebaut, Erich Kühnagel angerufen, komm, spiel ein bisschen Eishockey mit den Kindern. Also es war immer Event und Spaß. Jedes Wochenende die schönsten, die tollsten Menschen in den Westerwald geholt. Und dann sollte die Anlage verkauft werden. Und da war der Herbert Bensing, Dr. Herbert Eberts, Mr. Dorint. Und er hat gesagt, nee, Stefan, du hast so einen guten Namen, komm doch mit nach Mallorca, ich zeig dir mal eine Anlage auf Mallorca. Dann kam ich nach Mallorca, nach Camp de Mar, und da war nichts, alles braun, bisschen so, die ersten Shaper waren unterwegs, ein bisschen hin und her geschoben. Das Hotel war noch im Rohbau. Und dann bin ich zurückgeflogen, ich hatte ein Angebot zu meiner damaligen Frau, komm, wir gehen nach Mallorca, wir machen das Abenteuer in Mallorca, wir bauen da was auf, ich habe da einen riesen Bock drauf. Und sie hat gesagt, machen wir. Meine Frau hat damals im Pro Shop gearbeitet im Wiesensee. Und dann haben wir den Golf der Andratsch und das Dorint Camp de Mar aufgebaut. Und das war mit die härteste Herausforderung. Wenn ich nicht diese Leistungssportgeschichte gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, in Mallorca nach 2, 3 Jahren gescheitert. Weil deutsch-spanische Mentalität, das war damals sehr schwer über einen Hut zu bringen. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Aber die Schwierigkeiten, die Steine, die einem da in den Weg gelegt wurden, das war schon was Besonderes. Und dann habe ich auch wieder da diesen Lifestyle-Gedanken gehabt. Und dann haben wir das Hotel und die Golfanlage 2002, 99 bin ich hin, 2002 haben wir es aufgemacht mit dem Riesentitel Planet Mallorca. und der ersten Boris Becker Golf Trophy. Blende Mallorca war fast die ganze Fußballnationalmannschaft, oder die Altnationalen von Rudi Völler alle da. Udo Lindenberg war der Hauptshow-Act und dann die Boris Becker Golf Trophy. Party, Genuss hat über 1 Million gekostet, diese Eröffnungsparty. Und dann haben wir die erste Boris Becker Golf Trophy gemacht, da werde ich nie vergessen. Da war wie in Augusta, da habe ich gespielt, da war links und rechts eine Traube von Journalisten, weil Boris das erste Mal gespielt hat. Und das war so ein Druck, weil da so viele Menschen standen an Loch Abschlag 4-1. Und dann habe ich mit Boris zusammen gespielt. Da war noch dabei der Erik Jehl und ich glaube der Franz Klammer. Und dann haben wir da eine Live-Schaltung gemacht, Claudia Schiffer von dem Turnier und Boris Becker an dem Sonntag in Formel 1 Rennen nach Barcelona. RTL hat das noch übertragen. Da hatte RTL noch 20 Millionen Einschaltquote mit Michael Schumacher und so weiter für Formel 1 Rennen. Und so, das war dann wie ein Rausch. Dann kam Air Berlin dazu. Dann haben wir die ersten Air Berlin Golf Trophies gemacht. Dann kam Premiere mit Georg Kofler. Air Berlin hat uns alle Leute reingeflogen. Achim Hunold ist bis heute einer meiner engsten Freunde, Taufpate einer seiner Tochter. Georg Kofler haben wir die Premiere Golf Trophies gemacht mit teilweise 2 Kanonenstarts am Tag, morgens um 8 Uhr den ersten, 13 Uhr den zweiten. 300, 400 Leute auf Galas empfangen mit allen von Niki Lauda, Franz Beckenbauer, Boris Becker. Alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, war bei uns in Camp de Mar in Golf der Andratsch. Und das war wie eine Sucht, dort Veranstaltungen zu machen. Und ich war mal in der Zeitung Golf Time, die drei entscheidenden Persönlichkeiten in Deutschland, die Deutschland Golf bewegt. War Dietmar Hopp, Willi Bogner und meine Wenigkeit und Bernhard Langer, klar, so wir vier. Das war in dieser Zeit das Besondere. Und dann bin ich um die Welt geflogen, auch wieder mit Golf. Habe mit Bernhard Langer viele Pro-Ams gespielt, habe mit Marcel Siem viele Pro-Ams gespielt, coole Sachen. Hatte den auch bei uns bei den großen Turnieren oft da. Mit Martin Kaymer gespielt, eine Woche in Katar, eine Woche nachdem er sein erstes PGA-Turnier gewonnen hat in Abu Dhabi. Ja, auch mit den vielen Großen. Und wir waren oft in Dubai auf Pro-Ams oder auf den Turnieren und sind dann so mit Boris, Erik Jehl, wir waren die drei Golfbuddies und sind rum in die Welt geflogen und haben Golf gespielt. Da war ich wieder, also wieder ein Schläger in der Hand,
Ja,
vor
ja.
10 Jahren mit dem Hockeyschläger um die Welt geflogen. Und dann habe ich mein Golfbag dabei gehabt. Ich hatte Werbeverträge auch als Amateurgolfer. Ich hatte einen Schlägersatz gespielt. Die haben mir im Jahr 20.000 Mark bezahlt. Waren das schon Euro? Ich glaube, das waren schon Euro. 20.000 Euro bezahlt, dass ich einen Golfschlägersatz, eine Golfschlägermarke spiele. Ich hatte Hugo Boss, war mein Ausrüster. Schuhe hatte ich von Adidas. Hatte verschiedene Hotels. Air Berlin war mein Flugsponsor, das heißt, ich bin weltweit umsonst geflogen und das war auch wieder ein Rausch. Also nach der Hockeykarriere, mein bestes Handicap war 3,6 und war relativ viele Bruttoturniere gewonnen und dort auch der schönste Flight meines Lebens. Und ich hatte zwei besondere Flights. Das war einmal in Eichenried bei München. Wladimir Klitschko, Franz Beckenbauer, Boris Becker und meine Wenigkeit. Laureus Sport for Good Charity Golfturnier. Und das andere war ein Golfturnier in Kitzbühel in Eichenheim. Die habe ich auch 10 Jahre beraten als Golfberater. Und da hatten wir auch ein großes Golfturnier, ich glaube von der Privatbank. Habe ich gespielt mit Hansi Hinterseher, der beste Amateurgolfer in der Zeit. Mega Schwung, Riesentalent, Hansi Hinterseher, Oliver Kahn, Boris Becker und meine Wenigkeit. Und habe über das Golfspielen, glaube mit Franz, mit Beckenbauer, bestimmt 10 Mal, 20 Mal zusammen in Flight gespielt. Und das war jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Oder mit vielen, Andreas Möller, Rainer Bonhoff, egal wer, das war wie ein Rausch, diese 10 Jahre.
Ja, es ist schon interessant. Ich meine, viele Profisportler spielen nach ihrer Karriere oder auch während ihrer Karriere sehr gutes Golf. Ich meine, Thomas Müller, Harry Kane, jetzt sieht man ja auch dauernd auf dem Golfplatz. Aber besonders halt auch Tennisspieler, ob es jetzt Alcaraz oder Rafael Nadal ist oder Ivan Lendl oder die Tochter von Peter Korda, Nelly Korda ist die beste Spielerin der Welt. Ist schon interessant. Einer meiner Fragen wäre gewesen, dein Dream Foursome, aber nach dem, was du da gerade rausgehauen hast.
Mein Dream Foursome, das war nicht Foursome, das war mein Lieblingsflight, war 10 Jahre Boris Becker, Erik Jehlen und meine Wenigkeit. Und wir sind zu dritt um die Welt geflogen und haben die schönsten Plätze gespielt und haben uns bekriegt, fair, immer Zählspiel gemacht, immer 3 Runden. Du warst nach den 3 Runden einmal abends zusammen gegessen und am nächsten Tag wieder raus und haben so ein richtig klassisches PGA-Turnier gespielt.
Ja.
Und das war die intensivste und die schönste Zeit im Golf.
Wurde da ein bisschen gezockt?
Ja, selbstverständlich.
Na, selbstverständlich. Und positive Bilanz für dich.
Nee, ja, wir sehr ausgeglichen. Ich war die ersten Jahre habe ich gewonnen, dann war Boris sehr stark und dann kam Erik. Also wir haben das immer so, immer, einer war immer so im Lied, wie das so ist, Tagesform, private Situation. Also wir haben uns da nichts geschenkt und mal der und mal der gewonnen.
Das schwerste Golfloch, das du je gespielt hast.
Das schwerste Golfloch, gute Frage. Ich glaube, das ist in Golf der Andratsch, die 6 berghoch, paar 5, 600 Meter lang, viel Wasser, eng. Das ist eines der schwersten Golflöcher, glaube ich.
Ja.
Für mich. Ja.
Und
Da habe ich auch mal ein Birdie gespielt, von weiß sogar. 609 Meter ein Birdie bergauf gespielt.
609 Meter. Hello. Der beste Golfschlag, den du je gemacht hast.
Ja, das ist, ja, meine Stärke war eben so dieses Approach von 100 bis 100 oder 190, 200 Meter bis 100 Meter. Da hatte ich eine unglaublich hohe Treffsicherheit und das Grün eigentlich immer perfekt getroffen. Mein schlechtester Schlag ist der Putter. Bester Schlag war Approach und Driver. Und mein bester Schlag ein Hole in One im Golfclub Wiesensee an der 5, an der 6. Beim Aldeana Golfturnier, da habe ich ein Hole in One geschossen aus 148 Meter Eisen 9.
Ja, ich erwarte nach 40 Jahren Golf immer noch auf mein erstes Hole in One. Aber noch eine Sache, die wir vielleicht fast gemein haben, mein bestes Handicap war 4,3, das ist aber auch schon eine Weile
Ach,
her.
okay, sehr gut. Muss
Also
man zusammen spielen, ja.
Deutschlandrückkehrer, Handicap. Eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben, ist, wir haben beide eine Tochter, die Xenia
Ja, das ist ein besonderer Name.
heißt.
Bei mir war der Namensgeber, haben überlegt, das war im Wiesensee in der Zeit, und da waren oft Fußballer zu Gast, Toni Schumacher, Rainer Bonhoff, weil wir so viele Eagles-Turniere oder Promi-Turniere hatten. Und der Rainer Bonhoff ist der Taufpate meiner Tochter und der Toni Schumacher ist der Namensgeber. Ich sage, nenn doch deine Tochter, wie der Tün so war. Mit seiner Frau und nenn doch deine Tochter Xenia, ist so ein besonderer Name.
Und das
Na,
war's.
das war's jetzt, ja.
Musstest du aber auch noch deine Frau von überzeugen, denke ich.
Ich war sofort begeistert.
Die war sofort begeistert. Das ist immer das Beste. Nach Mallorca bist du dann zurück nach Deutschland. Bist
Nee, bin ich
nicht.
nach Kitzbühel.
Ah, okay.
Dann habe ich 4, 5 Jahre, ich hatte 2 Agenturen in der Zeit. In Mallorca war ich noch im Aufsichtsrat von Golf der Andratsch SA Aktiengesellschaft und bin dann nach Kitzbühel hatte ich eine Agentur Sport- und Eventmarketing und Limburg Agentur Sport- und Eventmarketing, die habe ich heute noch und habe dann viele Kunden im Golf gehabt. Unter anderem habe ich für die Zeit, die Wochenzeitung in
Ja.
Deutschland mit über 500.000, habe ich Zeit Golfen gegründet. Dr. Rainer Esser hat mich da berufen. Hatte verschiedene 5-Sterne-Hotels in der Beratung, Golfprodukte in der Beratung, Grand del Heiligendamm, Bad Griesbach, Flesensee, Thracian Cliffs in Bulgarien und natürlich auch Golf Eichenheim und das Kontirolja in Kitzbühel. Da habe ich die Frau Batorina, die Frau vom Bürgermeister Luschkow, über 10 Jahre im Golf beraten.
Du
Und
warst ja dann, du warst ja praktisch Golfbotschafter für die Zeit.
genau. Und mit Gestalter mit dem Bruno Kammertöns zusammen haben wir die Aufgabe Zeit Golfen rausgebracht.
Ja. Aber dann ging es irgendwann zurück nach Deutschland.
Dann ging es von Kitzbühel mit der Scheidung zurück nach Deutschland. Wir waren dann verheiratet, haben uns dann getrennt und dann habe ich in einem halben Jahr auch in Kitzbühel meine neue Lebenspartnerin, die Anna, kennengelernt, die mittlerweile auch leidenschaftlich Golf spielt. Die macht das auch gut. Und dann bin ich nach München gezogen und Anna kam aus Düsseldorf und dann bin ich aus München relativ schnell. Habe dann im hohen Alter, wie alt war ich denn da, 10 Jahre her, 40, 50, noch meiner WG mit Steppo gelebt, in diese WG in München. Das war auch wieder ein Wahnsinnserlebnis, ein Traum. Und dann bin ich zu meiner jetzigen Frau, zu Anna, nach Düsseldorf gezogen. Und dann kam der Ruf von Mr. Britta, Markus Hahnkammer, den ich von meiner Leidenschaft vom Skifahren aus Gul kannte, hat gesagt, pass auf, hast du nicht Lust, das ist jetzt 9 Jahre her, nach Wiesbaden zu kommen, wir brauchen Lobbyist, wir brauchen einen fürs Stadion und wir hätten dich gerne hier in Wiesbaden und deine Welt, deine Kontakte hier auf den Verein SVW in Wiesbaden zu projizieren oder mitzubringen. Und jetzt bin ich seit 9 Jahren hier in der Geschäftsführung tätig und wir waren mal in der zweiten Liga, jetzt sind wir leider in der dritten Liga.
Ja, es geht ja immer rauf und runter bei euch da. Noch
Ja.
eine Sache, die wir gemeinsam hatten. Meine Scheidung hat mich auch nach Deutschland zurückgebracht.
Ach so,
Was
spannend.
es alles gibt. Aber jetzt
Mit
bist
paar
du
Euro weniger wie vorher.
ja, einigen Euro weniger. Aber du bist jetzt, soweit ich weiß, Mitglied im Hofgut Georgenthal Golfclub.
Ja.
Entworfen von unserem Golfschaufreund und einer unserer ersten Gäste vor 5 Jahren, ich glaube, der zweite oder dritte Gast nach Heinz Fehring, von Christian Althaus.
Ja.
Und dieser Golfkurs ist ja noch relativ neu, 2011, als Christian noch ein junger Spund war und wirklich sein erstes Meisterwerk als aufstrebender Golfarchitekt abgeliefert hat. Und dieses Gut gehört ja der Familie Hahnkammer,
Ja.
soweit ich weiß. Und die Tochter, die Britta heißt,
Die
hat ja
Schwester von
dann,
Markus von Kammer, genau.
ja genau, die hat ja dann diesen Golfclub praktisch gegründet. Und da ist ja auch dann wieder der Kreis zu der Britta Arena in Wiesbaden. Was macht den Platz Georgenthal, den Christian Althaus entworfen hat, so besonders für dich? Warum kannst du den jede Woche spielen?
Also jede Woche schaffe ich nicht, einmal im Monat schaffe ich das. Der Golfplatz gehört ähnlich, ich habe immer das sagen meine Kumpels, du hast immer wohl die Eigenart, dass dich sehr schwere Golfplätze anziehen. Wenn ich sage, das schwerste Loch ist die 6 im Golf der Antratschen, dann ist das zweitschwerste Loch ist die 3, ist das 1, 2, 3, auch berghoch, Par 4. Auch fast wenn der Daumen grün, unglaublich noch stark modelliert, viel Wasser auf der linken Seite, Bunker da, Bunker da. Und das Paar zu spielen, das ist auch eine unglaubliche Challenge. Also, ich finde, die Geschichte von Hofgut Georgenthaler ist der Limes. Dieser römische Wall ist mal durch diese Anlage gegangen. Ich finde, das ist eine sehr traditionelle Geschichte. Das Hofgut ist sehr schön und dieses Tal mit den Blicken, den Bäumen herum. Gerade im Herbst das zu spielen, ist ein einzigartiges Erlebnis. Und bin da sehr dankbar, dass ich da Mitglied sein darf. Jens Klören ist da der Clubmanager, der macht einen hervorragenden Job. War ich nicht ganz unschuldig dran, dass der damals vom Wiesensee nach ins Hofgut Georgenthal gewechselt ist. Und der ist jetzt, glaube ich, auch schon 7, 8 Jahre dort. Macht das sehr gut.
Ja, was ich, also ich war noch nicht dort, aber was ich gelesen und ge gesehen habe von Bildern ist, das ist also unheimlich spektakulär und das erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit einem Freund hatte, was einen guten Golfclub ausmacht. Und es geht ja nicht, ich meine, die Golfpost hatte irgendwann mal eine Umfrage, für was sich der deutsche Golfer hauptsächlich interessiert. Und die Top 3 Antworten war sein Handicap, rabattierte Green Fees und günstige Pauschalangebote von Hotels. Wenn ich mir die Bilder angucke von Georgenthal und dieses Erlebnis, und du hast jetzt schon ein paar Mal dieses Event und dieses Erlebnis Und was wir aus diesem Gespräch, was ich aus dem Gespräch mit meinem Freund mitgenommen habe, war, dass ein guter Golfclub ist ein bisschen besser als zu Hause. Man fühlt sich wohl dort. Wenn Sachen und jetzt, wenn wir von dem Club noch auf Mallorca reden, ich meine, das war ja auch wirklich ein Club, wie es in Deutschland oder wie ich ihn in Deutschland nicht kenne. Ich habe noch nicht so viel in Deutschland gespielt, aber mit Caddy-Service, mit dem Schläger sauber machen nach der Runde, mit den Bags auf die Cards tun und so weiter. Es ist ja eine Full-Service-Sache, die nach 35, nach 35 Jahren in den USA von den Country Clubs ja eigentlich gewohnt bin. Ja.
Ja, das war, also mein Vorbild Golfanlage war der Urs Tondler mit Beuerberg. Er hat das als erster verstanden, dass ein Golfturnier, da waren die großen Sporthilfeturniere, Wiff Clicquot und. Er war der Erste, der die Sponsorenturniere in seine Traumanlage bekommen hat. Und er hat für mich eine der Top-gastronomischen Betriebe, Urig, da im Clubhaus, das schönste Halfway-House ausgebaut. Und das habe ich dann versucht, mit nach Mallorca zu nehmen und zu sagen, pass auf, wir brauchen ein unglaubliches Halfway-House. Und der Claudio, den wir vor 10 Jahren nach Mallorca geholt haben, in das Halfway-House, der ist heute noch da. Also wir haben eine Finca mit Fassbier, mit Grillstation, mit Tapas. Und dann da sitzen die Leute, manchmal hören die nach 8, das ist bei uns am nach dem 8. Loch, die hören dann auf, Golf zu spielen, weil sie einfach da oben das Genuss haben. Und dann ist es mir gelungen, den besten Italiener aufzubauen, mit dem Pino, das war mein bester Freund, der leider verstorben ist. Aber sein Neffe, der Luigi, macht das hervorragend. Es ist das bestgehendste Clubhaus, meiner Meinung nach, in Europa. Auf jeden Fall der beste Italiener in Camp de Mar in auf der Insel in Mallorca. Und der ist jeden Abend voll, tollste Turniere. Und du gehst dahin, das ist einfach Genuss. Das heißt, ich habe versucht, Golf und Genuss gleichzustellen und eben Service. Das heißt, früher bist du, wenn du früher in die alten traditionsreichen Clubs gekommen bist, wie Frankfurt Niederrad oder Treutelberg, hast du Angst, einen Fehler zu machen. Hoffentlich parke ich richtig, oder hoffentlich kriege ich hier ein Greenfee. Und die betteln mittlerweile auch alle um Mitglieder. Und damals musstest du 3 Bürgen haben oder 2 Clubmitglieder, mit denen du spielen durftest überhaupt. Und heute, ich habe immer Golf gesehen als Gastgeber. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hier haben Sie mal einen Ball. Wollen Sie das haben? Und nette Mädels im Pro-Shop, dass der sich wohlfühlt. Weil die meisten, wenigsten Menschen können richtig gut Golf spielen, sondern ich muss dem wie im Skiurlaub, muss ich dem einen schönen Tag
Genau.
geben. So, und das war meine Passion.
Ja. Und davon gibt es leider nicht genug, meiner Meinung nach, also was ich bis jetzt in Deutschland gesehen habe. Träumst du noch manchmal von Hockey?
Nee. Oh. Hm.
Oder mehr von
Noch?
Golf?
Nee, Träume. Ich denke manchmal, ich habe hier ein paar Bilder stehen, ich denke manchmal an schöne Erlebnisse. So, wenn ich in Pakistan bin, dann läuft der Film ab. Oder wenn ich hinten im Nerotal bin, dann laufen so Filme ab, was ich da alles erlebt habe. Und auf dem Golfplatz auch, wenn du dann wieder mal eine Anlage spielst, dann weißt das vergisst du ja nicht. Du weißt ja genau, du hast vor 20 Jahren oder 10 Jahren hast du den Drive da hingespielt, dann hast du da gespielt. Das ist ja, du hast ja als Golfer ein unglaubliches Remembership für das Spiel. Ja, auch Augusta dürfte ich spielen, war ich eingeladen von Mercedes-Benz. Habe mich da eingeladen, bin Business Class dahin geflogen, habe im selben Haus gewohnt wie Bernhard Langer, eingeladen von Mercedes in so einer riesen Lodge, war irre. Und dann mit Maybach zum Pro-Am vorgefahren, die Anolin-Allee. Dann stand dann direkt im Wagen Caddy in weißem Overall, da stand hinten mein Name drauf. Dann wurde ich hatte, das hängt noch drüben, glaube 8:17 Uhr hatte ich Abschlag, T1, musste meinen Reisepass vorzeigen, dass ich das auch wirklich bin. Und dann habe ich dort gar nicht so schlecht Augusta gespielt. Eine unglaubliche Ehrfurcht, dass du die Anlage beherrschst. Ich weiß noch genau, erster Schlag, so ein gleiches Dockleg rechts, Dockleg jetzt ein bisschen nach oben. Der Ball lag so in diesem Mulch rechts vom Bunker. Siebener Eisen, 4 Meter rechts von der Fahne und bin mit dem Dreipad runtergegangen, weil die Grüns unvorstellbar schwer waren. Das waren dieselben Bahnenpositionen. Du spielst das Pro-Am in Augusta am Montag nach der Finalrunde und das sind dieselben Fahnenpositionen, die Position, wo dann der Masters-Sieger runtergeht.
Montag, ja.
Und dann habe ich da die 18 Loch gespielt und das war ein einmaliges Erlebnis. Anderes einmaliges Erlebnis, das musste auch, hatte ich. Ich habe mit Boris Becker, der hat mir den heiligen Rasen in Wimbledon gezeigt und ich habe dann mit ihm auch ein paar Schläge in Wimbledon gemacht. Und das sind so zwei Augusta und Wimbledon, zwei Kultstädte,
Besser geht's.
dass du da stehen darfst als kleiner Hockeyjunge aus dem Nerotal. Ich glaube, mehr geht nicht.
Ja, mehr geht wirklich nicht. Lass uns noch ganz kurz über deine sozialen Engagements sprechen. Du hattest schon erwähnt, den Eagles Charity Golf Club und Laureus Sport for Good.
Ja, also Eagles ist das Hobby, das sind Bekannte, mittlerweile sind wir, glaube ich, 150 bekannte Menschen, die berufen werden. Der Präsident, Ehrenpräsident Frank Flechenberg, ein riesiger Mentor von mir, Vorbild von mir und der hat mich in diesen Club aufgenommen und wir haben, glaube ich, weit über 10 Millionen Euro eingenommen und spenden die immer für andere Charity-Organisationen, die sich bei uns bewerben. Ganz große Ehre, ganz tolle Sache. Felix Neureuther ist drin, Thomas Müller ist drin und. Also auch wieder für das Netzwerk. Dietmar Hopp ist im Businessrat, also nicht ein Spieler- und Businessrat, sondern das ist ein unglaubliches Netzwerk in das Thema Sport. Und das andere Thema, hat mich dann Boris aufgenommen, auch vor 10 Jahren in München. Das ist Laureus Sport for Good. Das ist eine weltweite Charity-Organisation. Wo du im Sport, in deiner Karriere ein sauberes Führungszeugnis haben musst. Du dürftest niemals gedopt sein, keine Vorstrafen, Vorbilder, du dürftest nicht keine Schlägereien verwickelt sein. Also du musst ein sportliches Führungszeugnis haben. Und dort, mit denen bin ich dann auch wieder weltweit auf die Laureus Sport Awards, heißt das. Das ist also praktisch der Oscar des Sports. Mit denen war ich in Rio, in Shanghai, Malaysia, Petersburg, Jayburg, Johannesburg, Jayburg in Südafrika, mehrmals in Barcelona, Berlin. Und dort haben die Sportler die Aufgabe, der Sport hat uns ja unglaublich viel gegeben. Und ich sehe es als meine Pflicht an, Kinder und Jugendliche von der Straße aus Problemfeldern rauszuholen und zum Sport zu bringen, weil Nelson Mandela, das ist der Gründer von Laureus Sport for Good, der hat den Satz gesagt, Sport, der hat eine tiefe Stimme, Sport has the power to change the world. Und das ist mein Vorbild, ein außergewöhnlicher Mensch, was der geleistet hat, mit dem Sieg als Präsident der südafrikanischen Rugby-Mannschaft. Und deswegen bin ich unglaublich stolz, Mitglied bei Laureus Sport for Good zu sein.
Ja, wenn man sich da die Mitgliederliste anschaut. Ich meine, ich glaube, das fängt mit Pelé an und das ist also eine Wikipedia-Seite der 150, 500 größten Athleten aller Zeiten. So
Ja,
sieht das für
und
mich.
wenn du dazugehörst oder dazugehören darfst, ist das eine unglaubliche Ehre. Und wenn du in Rio bin ich mal mit dem Franz zusammen, Beckenbauer, so Veranstaltung, Shuttle war weg, kann passieren in Rio. Da sind wir in der Copacabana langgelaufen, eine halbe Stunde im dunklen Anzug und sind dann auf die Charity gegangen. Und dann steht da Luis Figo, hey guys, und Gerd und Johann Cruyff. Und da sitzt im Shuttle, sitzt der, oder das ist einfach irre. Ja.
Und es geht darum, Gutes zu tun,
Genau.
nicht um darum zu laufen als die Schönen und Reichen und Hübschen und so weiter. Nicht? Das wird ja oft falsch dargestellt in den Medien. Wien, Wiesbaden, Britta Arena, was du da machst, mit der, das auch ein Fußballstadion in Veranstaltungsplätzen, in Event Place zu machen mit Konzerten und so weiter, super, super Story. Müssen wir vielleicht nochmal einen anderen Termin machen, um das zu besprechen.
Du siehst hinter meinem Hintergrundbild, ich sitze jetzt praktisch
Ja.
physisch in der Britta Arena, das ist
Was ist
mein
denn los bei euch?
Wohnzimmer.
Ich meine, ihr seid wieder nicht in zweite Liga, dritte Liga, zweite Liga, dritte Liga. Jetzt ist so im Mittelfeld, dritte Liga.
Hinten drin in der dritten Liga haben den Trainer gestern neu vorgestellt, guter Mann. Und hoffen jetzt beim nächsten Auswärtsspiel in Mannheim in 2 Wochen, dass wir die Wende hinkriegen. Und unser Ziel ist, wir werden nächstes Jahr 100, dass wir da in der zweiten Liga spielen. Ich glaube noch dran. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft. Trainerwechsel ist immer so habe ich das erlebt, so ein bisschen wachrütteln.
Ja.
Und ich hoffe, dass der neue Trainer uns wachrüttelt. Und das muss auch nochmal vielleicht zum Schluss auch eine schöne Geschichte. Letztes Jahr war, vorletztes Jahr war Lionel Richie bei uns im Stadion. Sting, Lionel Richie, One Republic, also Weltstars. Und Lionel Richie habe ich kennengelernt 1984 beim Finale bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. War die Abschlussparty im Kolosseum
Ja.
und Lionel Richie hat dort gespielt
Ich
mit
kann
dem
mich dran
Song
erinnern.
All Night Long. Das war
Ich
mein
kann mich dran
Lieblingslied bis
erinnern.
heute. Und ich bekomme den 40 Jahre später, spielt er bei uns in Wiesbaden in der Landeshauptstadt,
Ja.
ausverkauftes Stadion. Ich habe Rotz und Wasser geheult und er hat seine absoluten Welthits gespielt. Und
Ja.
nachher war, hat er gesagt, please come down. Dann bin ich runter und dann habe ich mit Lionel Richie, gibt es auch ein tolles Foto von, stehe ich mit Lionel Richie bei uns unten und wir philosophieren, als hätten wir uns 40 Jahre nie aus den Augen verloren.
Ja. Ja, und ich meine, ihr seid ja da nicht, ich Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, das ist ja alles da so ein zusammen. Ich meine, es ist ja nicht, dass ihr da die einzige, das einzige Rodeo in der Gegend seid, nicht? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen Konkurrent. Jetzt hast du fast schon meine letzte Frage beantwortet, aber ich frage sie trotzdem. Du gewinnst die Clubmeisterschaft im Golfclub Georgenthal und feierst in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du?
Ganz klar,
Oh.
all night long.
Yes. Es ist immer
Und
gut, neue Lieder zu.
das andere ist We Are the Champions.
We are the champions. There you
Genau.
go. Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich für die Stunde. Es war super.
Gerne. Sehr
Und
gerne. Dankeschön,
ich
Frank.
wünsche dir
Tolle
alles
Fragen,
Gute.
hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich würde mich sehr freuen, dass du mir sagst, wo man das hören kann oder mir den Link schickst.
Das mache ich auf jeden Fall. Meine Damen
Gut.
und Herren, das war's. To the Linksland.